Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Du meinst aber zuerst heißt die Hauptfigur. Katzen und kriegt den Auftrag, einen Koffer zu transportieren, geht in einem Nachtzug nach München fahren, soll dort eine Frau mit Krawatte treffen und der den Koffer übergeben, irgendwie so. Und im Zug kommt es aber zu schon unheimlichen Gegebenheiten. Die Frau ist die falsche Frau, eventuell, wir wissen es nicht genau. Und diese Figur gerät nun ohne ihr Zutun in eine völlig absurde, mörderische Odyssee, weil sie mit dem falschen Koffer, in dem sich Geld befindet, plötzlich alleine übrig bleibt und die Frau, die sie da treffen sollte und die eine andere war, also nicht, dass sie jetzt verwirrt sind, tot ist auf einmal. Und Litt Levier liest Ihnen jetzt einfach eine Stelle aus diesem Roman, der quer durch Europa führt, eigentlich bis zur Sahara. Und sie hat sich eine Gänsehautstelle ausgesucht. Ich weiß selber nicht, welche das ist. Viel Spaß mit der Lesung.
Erinnern. Ich erinnere mich, wie ich erwache und denke, vielleicht bin ich ja gar nicht erwacht, vielleicht träume ich ja noch. Und das, was ich träume, ist ganz eindeutig ein Albtraum. Ich hoffe inständig, dass es so ist, denn ich träume, dass ich aus dem schönsten Traum meines Lebens erwache und überall ist Blut. An meinen Händen, auf meiner Brust, vermutlich klebt es auch in meinem Haar und es ist auf der Bettdecke, dem Laken, auf der Wand hinter dem Bett. Und es ist nicht nur Blut, was ich sehe, da ist auch etwas Gräuliches, etwas. Nein, ich will es mir nicht vorstellen, was es sein könnte. Ich weiß ganz genau, was es ist, aber ich will es nicht wissen. Und ich will auch nicht wissen, was, wer neben mir im Bett liegt. Ich schreie nicht, ich renne nicht weg. Ich steige langsam aus dem Bett und schaue vorsichtig nach links und rechts, ehe ich den Flur betrete. Ich schlüpfe in mein Zimmer und sinke mit dem Rücken an die Tür gelehnt zu Boden. Es dauert eine Weile, bis mir auffällt, dass ich etwas in der Hand habe. Ich muss es die ganze Zeit in der Hand gehabt haben, schon als ich erwacht bin. Ist es die Waffe, die ich aus dem Münchner Hotelzimmer mitgenommen habe? Habe ich sie doch nicht in einer Toilette auf dem Flughafen entsorgt? Aber warum um alles in der Welt habe ich Nick damit erschossen? Habe ich Nick damit erschossen? Ich höre mein Herz pochen, es pocht in meinen Schläfen und ich wünschte, es hätte damals schon aufgehört zu schlagen, vor etwas über 30 Jahren. Es hat ja sogar aufgehört, für ein paar Minuten, bis irgendein Arzt es wieder zum Schlagen brachte. Hätte er es nicht getan, gäbe es heute eine Ärztin mehr auf dieser Welt. Ich sitze ewig auf Steinfliesen an eine Tür gelehnt, nackt und voller Blut und verfluche meinen Herzschlag. Wenn mir nicht zu kalt wäre, wenn meine Muskeln nicht zu Schmerzen begonnen hätte, wenn ich kein Mensch wäre, sondern ein Monster, würde ich vielleicht immer noch dort sitzen. Irgendwann stehe ich auf. Ich dusche. Die Waffe lege ich griffbereit auf den Rand des Waschbeckens. Den Duschvorhang lasse ich offen. Fast schäme ich mich des Wohlgefühls, das ich empfinde, als das heiße Wasser über meine eisigen Glieder fließt und mir Blut und Hirn vom Körper spült. Kurze Zeit später sitze ich im Korbsessel neben dem Telefon, die Karte des Polizisten im Schoß, der mich wegen des Brandes in Rosas Pension befragt hat. Es wird dunkel und dann wieder hell und ich sitze immer noch dort. Die Sonne scheint auf das Bücherregal gegenüber. Das Buch über den talentierten Mr. Ripley und seinen Freund Dickie Greenleaf steht wieder dort. Ich habe es längst ausgelesen. Tom Ripley ist davongekommen, erinnere ich mich. Ich lege die Karte des Polizisten neben das Telefon, gehe in den Raum mit der Waschmaschine und hole den Spaten. Ich nehme ihn mit hinter das Haus. Ich entscheide mich für einen Platz in der Nähe eines Baumes, nicht direkt darunter wegen der Wurzeln. Trotzdem ist die Erde ziemlich fest. Es ist harte Arbeit, das Loch zu graben und ich brauche den ganzen Tag dafür. Als es endlich groß und tief genug ist, ist die Sonne bereits wieder untergegangen. Ich packe die Leiche in die gleichen schwarzen Müllsäcke, in die ich meinen Koffer verpackt habe. Ich bohre Löcher in den oberen Müllsack, sodass ich meine Hände unter die Achseln schieben kann. Die Beine poltern von Stufe zu Stufe, als ich die Leiche die Treppe hinunterschleife. Bei jedem Poltern gibt es mir einen Stich ins Herz. Ich lege die Leiche neben das Grab und versuche, zu Atem zu kommen. Wie ich sie so da liegen sehe, kommt es mir auf einmal furchtbar vor, Nick in Müllbeuteln zu beerdigen. Ich beschließe, sie in ein Laken zu wickeln, nicht das Blutige. Ich hole ein frisches aus ihrer Kommode, wickle sie vorsichtig darin ein und rolle sie in das Loch. Das Zuschaufeln geht schneller als das Graben. Trotzdem ist es schon weit nach Mitternacht, als ich damit fertig bin. Als ich am nächsten Morgen erwache, hoffe ich für einen Moment, dass alles nur ein Traum war, dass Nick friedlich schlafend neben mir liegt. Doch dann sehe ich die Waffe neben dem Kopfkissen und den Stuhl unter der Türklinke, und die Erinnerung nimmt mir fast die Luft. Ich bin versucht, eine Flasche Wein in mich hineinzuschütten, oder besser gleich zwei. Doch ich tue es nicht. Ich reiße mich zusammen. Ich habe zu tun. Ich koche mir einen Kaffee und esse ein Stück Brot. Dann mache ich mich an die Arbeit. Ich ziehe das Bett ab und trage die Laken, das Bettzeug und die Matratze vor das Haus. Im Schuppen finde ich eine große Flasche Brennspiritus. Den kippe ich über Matratze, Bettzeug und Laken und zünde sie an. Bald brennen sie lichterloh. Ich reinige Nicks Zimmer. Sechsmal hole ich frisches Wasser aus der Küche. Die alten Matratzen liegen noch immer vor dem Haus. Ich lege eine davon in Nicks Bett. Ich ziehe frische Bettwäsche auf. Jetzt sieht das Zimmer wieder aus wie ein ganz normales Schlafzimmer. Ich habe Orangenreiniger verwendet, deshalb duftet es nach Orangen. Niemand käme auf die Idee, dass hier ein Mord geschehen ist. Ich finde in Nicks Rucksack ihr Portemonnaie mit Kreditkarte, Ausweis und Führerschein. Sie hat einen deutschen Führerschein und einen britischen Pass. Auf beiden Fotos trägt sie eine Brille. Ich durchsuche ihre Schreibtischschublade und finde ein Schlüsselbund und ein Brillenetui. Ich setze die Brille auf, sehe in den Spiegel und halte den Ausweis mit dem Passbild daneben. Wenn ich mir jetzt noch die Haare schneiden und schwarz färben lasse, müsste es gehen. Ich stecke die Brille zusammen mit dem Schlüssel, einem Notizbuch und Nicks Telefon in Nicks Rucksack. Ich packe ein paar von Nicks Sachen in ihren Rollkoffer und beschließe, auch ihren Computer mitzunehmen und ein paar handgeschriebene Briefe. Darunter ein Angefangener, von dem ich annehme, dass er von Nick ist. Die Waffe verpacke ich in mehrere Plastiktüten. Dann grabe ich das Geld aus und vergrabe an dessen Stelle die Waffe. Über den Aschefleck vor dem Haus schaufle ich Erde. Zum Schluss kümmere ich mich um das Grab. Ich stampfe die Erde fest. Ich suche einen schönen Stein und platziere ihn am Kopfende. Jetzt fehlen noch Blumen, aber ich finde keine blühenden. Also lege ich einen Rosmarinzweig neben den Stein und setze mich neben das Grab. Ich habe meine Ukulele mitgebracht, will ihr zum Abschied ein Lied singen. Ich weiß nur nicht welches. Ich sollte Nick ein eigenes Lied singen, eins, das ich für sie geschrieben habe. Doch ich muss es erst schreiben. Warum habe ich nicht schon viel früher eines nur für sie geschrieben, als sie noch gelebt hat? Warum merke ich immer erst, wie viel mir jemand bedeutet, wenn es zu spät ist? Etwas berührt meine Hand und ich zucke zusammen. Es ist eine Katze. Sie reibt ihren Kopf an meinem Arm. Dann schlägt sie über meinen Handrücken, ehe sie sich neben mir niederlässt. Ich streichle sie. Dann lasse ich meine Hand auf ihrem Rücken liegen. Und während ich so da sitze, die Augen geschlossen und das Vibrieren ihres Körpers spüre, kommt mir ein Lied in den Sinn. Kein eigenes, aber eins, das mir passend scheint. Fragile von Sting. Ich singe es a cappella. Ich singe vom Blut, das fließt, wenn Stahl und Fleisch eins werden. Vom Regen, der die Spuren wegspülen wird. Und trotzdem wird immer etwas davon in uns bleiben. Nichts Gutes kann von Gewalt kommen, niemals. Lasst uns nicht vergessen, wie zerbrechlich wir sind. Lasst uns niemals vergessen, wie zerbrechlich wir sind. Ich bleibe noch eine Weile still an Nicks Grab sitzen, dann verabschiede ich mich von der Katze, hole Nicks Rucksack und ihren Koffer aus dem Haus, schließe die Tür ab, verstecke den Schlüssel in einer Blumenampel und mache mich auf den Weg zur Bushaltestelle. Dankeschön.
Ja, wenn Sie wissen wollen, ob die Hauptfigur wirklich ein Mörder oder eine Mörderin ist, dann müssen Sie schon das ganze Buch lesen. Ich wusste es das ganze Buch über nicht, erst am Schluss. Es kann ja auch sein, dass die Figur verfolgt wird. Litlevier Meersand. Die nächste Autorin, die ich vorstellen möchte, heißt Silke Andrea. Ich bin zu zappelig, sorry. Aber wir haben ja Zeit. Also die Bücher gibt es übrigens am Büchertisch hier direkt an der Leseinsel. Die nächste Autorin, die ich vorstellen möchte, heißt Silke Andrea Schimmer. Das Buch Nixenfischen. Es klingt etwas ungewöhnlich. Es ist auch kein klassischer Thriller, sondern eher ein schauriger Roman, der in einem Laden spielt für Maritimes. Eine junge Frau steht vor diesem Laden irgendwo in Norddeutschland. Aber Sie waren sicher alle schon mal in Norddeutschland und kennen Meeresgetier und Meeresdinge. Und entdeckt im Schaufenster ein Foto, von dem sie glaubt, dass es in irgendeiner Form mit ihrer Familie zu tun hat. Deswegen betritt sie diesen Laden, der stickig und feucht und unangenehm ist. Und der Besitzer ist auch äußerst unangenehm. Der gibt zum Beispiel jungen Prostituierten Asyl. Natürlich will er was von ihnen und sammelt nicht nur Meeresdinge, sondern auch Nixen, wie er das nennt. Ja, auch Silke Andrea Schimmer, also die Figur ist da meine Lieblingsstelle, wird jetzt nicht gelesen, sondern eine Gänsehautstelle. Es gibt ganz viele Lieblingsstellen übrigens von mir in dem Buch. Aber eine, da ist sie das erste Mal allein in diesem unheimlichen Laden und es wird immer feuchter und man hat das Gefühl, die Wand bricht auf und im Nachbarzimmer gluckert es so. Und man denkt natürlich erst, sie holt dann und das Klo ist verstopft und da kommt was hoch. Aber es kommt dann Meeresgetier hoch. Aber gut, Sie können das dann selber lesen. Die Stelle wird jetzt nicht gelesen, sondern Silke Andrea Schimmer hat sich auch eine Gänsehautstelle ausgesucht. Ich lasse mich überraschen. Viel Spaß mit der Lesung.
Dankeschön. Hallo, guten Tag. Ich habe eine Bitte, wenn ich zu leise werden sollte, seien Sie nicht schüchtern, stehen Sie auf, winken Sie, rufen Sie lauter und dann spreche ich lauter. Ich lese eine Stelle aus der Mitte des Buches und zwar gibt es eine Figur Patte. Patte ist ein Taucher und er hat bei einem Tauchunfall beide Beine verloren. Die sind ihm abgerissen worden, wie erfahren Sie jetzt? Und das ist die Szene, wo Patte der Hauptheldin Ines erzählt, wie das so gewesen ist mit seinen Beinen unter Wasser und warum das alles so gekommen ist. Schon frühmorgens zog der Geruch nach Fischabfällen, Metallspänen und Rauch durch den Hafen. Patte stand noch vor dem Sonnenaufgang in seinem dicken Mantel verkrochen, leicht schwankend an der Reling eines Kutters mit weißen Masten. Es war kalt. Er versuchte tief zu atmen und die Bewegungen des Kutters in den Knien abzufedern, während er sich schwindlig vorlehnte und am Schiffsrumpf hinuntersah. Da, wo sich Wasser und Planken berührten, schwamm eine ungleichmäßige Häkeldecke aus kleinen und größeren Bläschen um das Schiff herum. Der niederländische Kapitän erschien. Patte bezahlte ihn in bar und der Kapitän sagte "Danke wel" und wiederholte ein drittes Mal, dass Patte nicht im Weg herumstehen sollte und dass sich während der Arbeitszeit niemand um ihn kümmern könne. Der Kapitän öffnete die niedrige Kabinentür und betrat gebückt die Brücke. Durch die Fensterscheiben sah Patte, wie er die einzelnen Geräte anschaltete. Das grünliche Leuchten des Plotters hinter ihm verflachte seine Silhouette, als gäbe es nur den Widerschein und keinen Körper. Ich dachte an ein Geisterschiff, glaubte nicht an Geister und fürchtete sie. Heute weiß ich, dass ich mit beidem Unrecht hatte. In der Luft lag ein Rauschen und Knacken, das immer wieder durch die Stimmen der Funksprüche unterbrochen wurde. Der Motor lief an, Patte hielt sich fest. Als der Kutter beschleunigte und vom Kai wegsteuerte, wurden die Bläschen auf dem Wasser zu Schaum, der höher stieg wie kochende Milch. Der Matrose stellte sich neben Patte, ein massiger Schatten mit tiefsitzender Mütze. Seine Zigarettenspitze leuchtete. Der Schiffsmotor dröhnte und das Wasser spritzte ihm ins Gesicht, als die Küste langsam verschwand. Auf der offenen See nach den Sandbänken wurde das Schiff noch schneller. Die Tropfen sprühten fein und gleichmäßig und wurden schließlich zu Nebel. Er dachte noch, dass er nicht wie eine Wand wirkte. Es war zu viel Bewegung in den Weißtönen, als führen sie durch ein riesiges Feld mit aufgehängten Laken in unterschiedlicher Größe und Dichte. Manche flatterten ihm entgegen, andere hingen schwer und vollgesogen von Feuchtigkeit um das Schiff herum und ließen es nur widerwillig durch. Er stand neben einer roten Positionslaterne, die Licht auf seine Hände warf und sie vom Körper abtrennte. Die grüne Lampe gegenüber konnte er noch erkennen, aber die beiden weißen am Mast und auf dem Brückendach verschwanden im Nebel. Der Motor des Schiffes dröhnte und übertönte sein stoßweises Atmen. Es war ein gleichmäßiges An- und Abschwellendes Brummen, in das er sich hineinlegte wie in die schlingernden Bewegungen des Kutters. In ihm schwappte die Säure gegen die Magenwände, und wenn er ein paar Schritte ging, bewegte er sich an Bord wie eine schlecht verteute Ladung. Der Rhythmus der Maschine änderte sich, stotterte, wurde raunender. Der Kutter verlor an Fahrt, als würde ihn eine Strömung tief unten weiter vorwärts ziehen. Der Matrose und der Kapitän begannen, die Netze auszulegen. Eine dicke Holzstange schwenkte über Patte hinweg, bis sie im rechten Winkel vom Schiff abstand. Der Kutter hatte jetzt links und rechts Flügel aus Netzen bekommen, die durch den Nebel glitten. Sie sanken tiefer und verschwanden im Wasser. Nach einer Viertelstunde wuchtete der Matrose das Schüttelsieb auf einen eckigen Metallkasten, der in der Mitte des Kutters stand, füllte Wasser hinein und in einem Eimer daneben und drehte einen Schalter. Eine Maschine lief an. Das dumpfe Geräusch des Motors wurde überlagert vom Schleifen einer hydraulischen Winde, die die Netze hochzog. Sofort lösten sich schrille Schreie vom weißen Himmel und Möwen flatterten um das Schiff, stießen auf die Netze herunter und versuchten, sich gegenseitig zu verjagen. Die Netze schwankten wieder zur Mitte des Kutters, schwebten tropfend und zappelnd über den Planken. Der Kapitän zog an einem Tau und die glitschige Ladung prasselte spritzend in einen Auffangtrichter. Das Flügelschlagen der Möwen schien fast lauter als die Schiffsgeräusche zu sein. Der Trichter verschlang die zuckenden Fische, das Gewimmel der Flossen und Schwänze. Die ganz Kleinen warf der Matrose hoch zu den Möwen. Die schnellsten fingen sie auf und verschwanden in den Wolken, verfolgt von den anderen. Das Schüttelsieb begann zu ruckeln. Die Krabben wurden zu einer hellroten, bebenden Masse, als sie aus dem Trichter auf das Sieb rutschten. Wie eine alte Lokomotive keuchte und stampfte die Maschine. Und als die Krabben ins kochende Wasser fielen, dauerte es nicht lange und ein strenger, fischiger Geruch wehte über das Schiff. Die Möwen umkreisten die Masten. Der Matrose brachte den Eimer mit den größeren Fischen in den Schiffsbauch. Die Reste warf er zurück ins Meer und einen großen Stör Algenbüschen, ausgerissen vom Sturm, Muscheln. Das Schiff drehte sich leicht. Sie fuhren wieder ein Stück Richtung Küste. Patte sah auf seine Uhr und stellte sich an die Reling, um den Moment nicht zu verpassen, wenn der Deich, hinter dem das Dorf lag, in dem inzwischen dünneren Nebel auftauchen würde. Nur wenige Gasschleier wehten noch um das Boot herum. Es war hell geworden. Das war ihm, während er aufs Meer gestarrt hatte, gar nicht aufgefallen. Da störte etwas, das gleichmäßige Grollen des Motors. Er dachte später, in dem Moment sei ein Ruck durch den Schiffskörper gegangen, aber das stimmte nicht. Es war eher ein dumpfes Gefühl, dass etwas das Gleichgewicht des Kutters gestört hatte, dass sich etwas in den Netzen verhakt hatte, was da nicht hingehörte. Der Ruck ging direkt durch sie hindurch, auch durch den Kapitän und seine Matrosen, zu denen er sich umdrehte und sie dabei beobachtete, wie sie die Maschinen stoppten und die Winde anwarfen. Er wusste sofort, dass es jetzt passieren würde und dass er deswegen hier war. Obwohl er so viele Jahre darauf gewartet hatte, hoffte er, dass er sich geirrt hatte und konnte es doch kaum abwarten. Er sah auf die Kurren, die sich langsam aus dem Wasser hoben, wie die Reste eines riesigen Vogelgerippes. Der Kapitän lief zu beiden Seiten, um nach Beifang zu sehen. Im linken Netz zappelten etwa zwei große Eimer voller Krabben zusammen mit Algen und wenigen grauen Fische. Die Netze hatten noch nicht lange ausgelegen. Aber auf der rechten Seite war etwas anderes. Sie starrten auf das Gewirr aus Algen, Fischen und Krabben und dem anderen. Die drei Männer standen bewegungslos auf den Planken in sicherer Entfernung vom Netz. Patte fühlte, wie sich alles in seinem Körper zusammenzog und sich der Brustkorb verengte, bis kein Platz mehr war, um zu schlucken oder zu atmen. Sie sahen einen wächsernen Arm, um dessen Handgelenk sich bis hoch zum Ellenbogen Perlen wanden, und einen Hals, der nichts anderes war als weiß und um den Ketten mit rötlichen und violetten Korallen und weiteren Perlen geschlungen waren. Sie sahen etwas Grünes, einen dunkel glänzenden Körper, der sich in der Hüfte leicht rundete und dann unten schmaler und schmaler wurde. Mit dem leisen Ächzen der Taue schwankte der Körper im Netz hin und her. Verstrickt war er, gehalten vom Rautenmuster der Schnüre, die ihn wie Gerüchte, Sagen oder Lügen fesselten und trugen. Sie standen starr, bis die Möwen kamen. Die Möwen machten keinen Unterschied. Sie lösten sich wieder vom Himmel und stießen herunter. Sie brachten den Wind mit, der feucht und kalt auf Gesichter und Ohren peitschte. Langsam, Schritt für Schritt und ohne den Blick von dem Netz zu nehmen, wich der Matrose zurück, bis er sich mit dem Rücken an die Reling presste. Der Kapitän murmelte vor sich hin, murmelte lauter. Ein ganzer Wortschwall kam aus seinem Mund und schließlich schrie er hoch und panisch: "Rettes Mainstrip!" Also, das ist mein Schiff. Immer wieder diesen einen Satz und schließlich gestikulierte er wild, dass sie von Bord müsse, dass sie keine Sekunde länger auf seinem Schiff sein dürfte. Aber der Matrose reagierte nicht und klammerte sich mit beiden Händen an der Reling fest. Patte hörte das Blut in seinen Ohren rauschen. Das klang wie Wellen, die über ihn hinwegrollten und ihn mitzogen. Er trat näher an das Netz heran und besah sich den Körper genauer. Ihr kleiner, grätenartig, schmaler Leib wurde von den Seilen getragen, als würde er immer noch schwimmen. Sie lag gekrümmt auf der einen Seite. Um sie herum wanden sich Fische luftschnappend zwischen Algenbüscheln. Die langen, vom Schlamm verdreckten weißen Haare verdeckten ihr Gesicht. In ihnen glänzten Perlmutt und Muscheln. Das eine Ohr war eingerissen, das Ohrläppchen bis zum Knorpel gespalten. Wo die Füße hätten sein müssen, schlug eine silbrige Flosse, halb verdeckt von den zuckenden Fischleibern. Patte strich über ihre kalte Wange und legte seine Stirn auf die schlammige Haut. Die Haut war bleich und wächsern, an den Armen und am Oberkörper waren Schürfwunden und Schleifspuren. Er entdeckte auch eine verheilte Bisswunde und einen rostigen Angelhaken, der sich in die schuppige Hüfte gebohrt hatte. Der Kapitän hatte seinen Matrosen zur Winde gezerrt. Viel zu schnell ließen sie die Kurren herab, die aufs Wasser schlugen. Das Schiff schwankte. Patte konnte fühlen, wie sie sich mit den Wellen entfernte, wie sie aus dem Netz getragen wurde. Und noch etwas fühlte er, dass sie schwamm, dass sie sich bewegte und dass ihre Augen offen waren. Er war sich ganz sicher. Und ohne, dass er lange überlegt hätte oder dass er es jemandem erklären konnte, rannte er zur Reling und sprang mit einem einzigen Satz darüber ins Meer, zu ihr. Das Eintauchen war ein Schock. Die Kälte, der Dunkelheit, der Sog, der ihn hinabzog. Doch dann öffnete er die Augen, die vom Salz brannten, und da sah er sie. Sie schwebte wenige Meter vor ihm, sie winkte ihm zu und er wusste, dass er ihr folgen musste. Später haben sie im Krankenhaus behauptet, das sei ein Schwimmbad-Blackout gewesen. Aber ich bin so viel getaucht, ich weiß, wie sich das anfühlt. Die hatten keine Ahnung. Der Kapitän und der Matrose haben der Polizei gesagt, ich sei einfach über Bord gesprungen. Aber als ich lange nach der Reha nochmal an diesem Schiff war, haben die beiden zugegeben, dass in den Netzen ein Körper gelegen hatte. Sie behaupteten allerdings, es sei keine Nixe gewesen, sondern eine Dorfhure im langen grünen Kleid, die seit einigen Tagen vermisst wurde. Ich habe dann auch nicht mehr darüber gesprochen. Dass ihr Haar um sie schwebte wie Algen, dass sich ein Perlmuttkamm löste und gegen das Schiff getrieben wurde, das hätte niemand verstanden. Wie ist das mit deinen Beinen passiert? Ines hatte sich neben Patte gekauert und hielt den Oberkörper mit den Armen umfasst. Sie winkte und ich schwamm zu ihr, scheiße, direkt in die Schiffsschraube. Er räusperte sich und Ines sah seine Augen glänzen. Jemand wie Knut würde sagen, das böse Meerweib schickte mich in die Schraube, aber so war es nicht. Es war ein Unfall und sie hat mich gerettet. Ich hätte das nie überlebt, nicht so weit von der Küste entfernt und mit solchen Verletzungen. Sie muss mich an Land gebracht haben. Das ist mein Geheimnis. Das ist das, was Knut Säckig nie verstehen wird. Er kennt sie nur krepierend auf dem Trocknen, aber ich habe eine schwimmen sehen. Ich habe gesehen, welche Schönheit sie besitzt, wenn sie in ihrem Element sein darf. Und das hat mich für immer verändert. Und die Beine? Er zuckte mit den Schultern. Ach mein Gott, das sind doch nur Beine. Danke.
Ja, das war ein Ausschnitt aus Nixonfischen. Das spielt sonst ganz viel in einem Laden und es spielt auch auf einer Messe. Also wenn man Leipziger Messe kennt, kann man auch bei dieser Kunstmesse was wiedererkennen, wo Ines dann diesen maritimen Laden vertritt. Da passiert auch alles Mögliche. Also wenn Sie die Bücher signiert haben möchten, gerne haben wir sie dort am Büchertisch. Vielen Dank fürs Zuhören zur nachmittäglichen Gänsehaut. Bis bald. Danke.
Ich glaube, die sind sehr fragil.
Ja, aber ich bin zu ungeschickt. Zu grob für sowas.
Wir waren sehr gut mit. Ich weiß immer besser, als wenn man so lange ist.
Reden miteinander, willst du ja nicht am Podest stehen, oder?
Wo soll ich denn stehen? Hier?
Wo du? Aber ihr könnt ja auch noch, wenn ihr zusammen moderiert, könnt ihr nicht beide hinterm Podest stehen, oder?
Ein normales und zwei.
Mir ist das egal. Schon an?
Ja.
So, da habt ihr alles, was ihr braucht. Ne?
Hallo.
Unter euch abwechselnd. Ne? Ja, das ist eingeschaltet.
Hallo?
Ganz
hallo? Hallo? Hallo?
Muss noch, genau, jetzt ist es.
Ist alles perfekt.
Vielleicht doch ein bisschen
ein Looping, aber ein einziges Mal. Ich fand schon mal ein bisschen nach oben. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass das jetzt so ein großer Pirikum ist. Weißt du, wer mit uns
anreist? Die waren jetzt gerade so viele
Leute da. Ich habe mich gefragt, wer mit uns in Berlin ist.
Ich habe nur gerade gesagt.
Hallo, ich begrüße Sie, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu unserer Lesung Ansicht der leuchtenden Wurzeln von unten. Das ist die erste internationale Lyrik-Anthologie aller deutschsprachigen Literaturinstitute. Und ich freue mich sehr, dass sie im Poetennahen jetzt in diesem Jahr erschienen ist. Wir werden heute hier drei Autorinnen und einen Autor daraus hören. Wir werden zwei der Herausgeberinnen hier hören, die die Veranstaltung moderieren. Und als ich...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.